Nicole hat die Latte unheimlich hochgelegt natürlich. Sie hat gesagt, es ist blöd, wenn man gesagt bekommt, was man sowieso schon weiß. Und vielleicht wisst ihr ja schon alles, was ich hier sagen will, aber dann hoffe ich, dass doch noch was Neues dabei ist und dann halte ich es mit Jesus, der gesagt hat, das ist ein rechter Schriftgelehrter, der gelehrt ist vom Reich Gottes, der uns Altes und Neues daraus hervorbringt. So, nachdem wir beim letzten Mal über die Aussage gelitten unter Pontius Pilatus nachgedacht haben, am Mittwoch in der Bibelstunde über gekreuzigt, gestorben und begraben, kommen wir heute ganz normal der Reihe nach zu dieser Aussage hinabgestiegen in das Reich des Todes. Das steht im Glaubensbekenntnis zwischen Tod und Auferstehung. Zwei Vorbemerkungen dazu. Das eine hat Lukas schon hervorgehoben, dass vor 42 Jahren das apostolische Glaubensbekenntnis einer Revision unterzogen wurde. Wir kennen das aus Bibelübersetzungen. Luther von 1912 oder 13 liest auch so keiner mehr. Die Sprache wird natürlich angepasst. Wir haben jetzt Luther 1984. Und so hat man auch versucht, eine dem heutigen Sprachgebrauch angepasste Form zu finden. Das ist eben auch passiert bei diesem Satz, hinabgestiegen in das Reich des Todes, so wie wir es heute beten. Und Lukas hat uns schon gesagt, wie es bis dahin hieß, nahe am lateinischen Inferno hieß es da, niedergefahren zur Hölle. Fragt euch mal, ist diese Version jetzt hinabgestiegen in das Reich des Todes leichter zu verstehen, besser zu verstehen, als niedergefahren zur Hölle? Ja, bestimmt. Aber ich denke, ihr hört schon raus, dass man dabei doch gewissermaßen den Text entschärft hat. Und interessant finde ich, dass all die Auslegungen zum Glaubensbekenntnis, die ich auch in Vorbereitung hier zu dieser Predigtreihe gelesen habe, derer vier, immer nur den Satz auslegen, niedergefahren zur Hölle. Weil sie sagen, was soll man mit dem Quatsch anfangen? Das Bekenntnis ist hunderte von Jahre alt und jetzt heißt es plötzlich seit 1971 hinabgestiegen ins Reich des Todes. Also bleiben wir doch bei der Urform. Und so will ich auch heute mit euch die Urform anschauen. Zweite Vorbemerkung, dieser Satz ist nicht in der Urform des Bekenntnisses enthalten, wie es damals in Rom entwickelt wurde, im Romanum, sondern vermutlich erst im 4. Jahrhundert dazugekommen. Und der Grund dafür war wohl, dass man sich fragte, was bitte hat Jesus denn in der Zeit zwischen Kreuz und Auferstehung gemacht? Hat er geschlafen? Wo war er denn da? Was ist denn da passiert? Und die Antwort ist, niedergefahren zur Hölle. Und vermutlich soll das auch zeigen, dass Jesus eben nicht nur den leiblichen Tod erlitten hat, sondern auch das, was Tod auch ist, wenn er von der Sünde gewirkt ist. Nämlich Ausschluss von Gott und seinem Heil und dieser Ort ist die Hölle. Und so zeigt sich das auch im Leben von Jesus. Also gehen wir da mal ganz locker ran. Niedergefahren zur Hölle. Das ist der Moment, wo ein Prediger heute natürlich erstmal tief Luft holt. Und die Gemeinde wahrscheinlich auch. Und alle merken, es wird schon gleich 3 Grad wärmer hier in dem Raum. Denn wenn wir uns diesen Aussagen natürlich annähern wollen, dann haben wir wohl ein paar größere Klippen zu überwinden, größere Klippen als bei diesem Satz hinabgestiegen in das Reich des Todes. Welche Klippen sind das? Sie stecken einfach, denke ich, in diesem Wort Hölle, oder? Über einen Himmel kann man ja heute noch reden. Obwohl man da auch nicht so viel weiß, was damit gemeint ist. Aber Hölle? Und da kann man natürlich auch verstehen, dass diese Revision geschah, denn Hölle, das löst doch heute größtenteils bei den Menschen ein Grinsen aus. Oder sie gucken beschämt weg. Dazu ist das Wort einfach zu sperrig. Und ich denke, dass es auch heute Morgen zu sperrig ist, zu groß, als dass ich es einfach so locker einmal überspringen könnte. Und deshalb müssen wir es uns mal ein bisschen angucken, was da so sperrig im Weg liegt. Was ist das Sperrige an der Hölle? Und das sind doch, finde ich, diese Bilder, die uns da vor Augen stehen. Bratrost, Schwefeldampf, Teufel, Quälereien, vorwiegende Farbe hier in diesem Bild ist doch rot, aber nicht als Farbe der Liebe, sondern als Farbe des Feuers. Oder hier eine andere Höllenszene, ein Mosaik aus einem Taufbecken. Da werden die Leute gefressen von Monstern und Teufeln und Schlangen und gequält. Franziskus hat seine Wahl unter diesem Bild empfangen, seine Berufung. Ein Ausschnitt aus dem Bild von Michelangelo in der Sixtina über das jüngste Gericht. Hier die Szene, wie die Verdammten in die Hölle gestürzt werden. Das macht's schwer. Und gleichzeitig kann natürlich auch Hölle nicht so als ein Ort in Raum und Zeit mit der wissenschaftlichen Erkenntnis heute, die man hat, verortet werden. Genauso wenig allerdings dann auch wie der Himmel. Es gibt eben keine Landkarte dafür. In der Theologie gibt es die Dogmatik als ein eigenständiges Lehrfach. Und die Dogmatik ist das Lehrfach, das grundlegende Aussagen über christliche Lehre macht. Auf der einen Seite sind es die Exegeten, die immer nachgucken, jeden einzelnen Vers, jede einzelne Stelle, was bedeutet das so? Und dann gibt es die Dogmatiker, die aus den einzelnen Erkenntnissen versuchen, eine gemeinsame Lehre so herauszufinden. Das passiert in der Lehre von der Kirche, also in der Lehre der Ekklesiologie heißt es dann. Also was sagt die Bibel im Ganzen über die Kirche aus? Das geschieht in der Rechtfertigungslehre, in der Soteriologie, in der Pneumatologie, der Lehre vom Heiligen Geist, in der Eschatologie, in der Lehre von den letzten Dingen und noch vielen anderen Ologien weiter. Und die christliche Dogmatik versteht die Hölle in der Regel so, dass man bei vollem Bewusstsein um die Nähe Gottes weiß, doch von ihr ausgeschlossen ist, von dieser Nähe Gottes. Das ist die Qual der Hölle. So wie in Lukas 16, was ich gelesen habe, der reiche Mann den armen Lazarus bildhaft im Schoß vom Abraham sitzen sieht und es gibt keinen Weg dahin. In der Hölle ist man von der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott ausgeschlossen. So, und an diesem Punkt hinken natürlich die ganzen Bilder der Hölle, die gemalt wurden, denn dieser entscheidende Punkt kommt da nicht vor. Und so geht es überhaupt nicht darum, die Hölle als einen Ort zu zeichnen, in dem nur das Grauen herrscht, speziell wenn noch von katholischer Seite dann auch die Theologie des Fegefeuers dazukommt. Es herrscht Qual, ja, herrscht sie, aber wegen der ewig festgeschriebenen Distanz zu Gott. Und ich fand es ganz überraschend zu lesen, dass auch schon Martin Luther sich gegen dieses mittelalterliche Bild der Hölle wehrte, indem er sagte, davon, dass es einen besonderen Ort geben soll, in dem die verdammten Seelen jetzt sind, wie es die Maler malen und die Bauchdiener predigen, halte ich nichts. Bei allen Vorstellungen von der Hölle geht es also um zwei Dinge. Erstens, es geht darum, dass man die Möglichkeit, in Ewigkeit für immer bei Gott zu sein, unwiderrufbar verworfen hat. Die Möglichkeit, in der Ewigkeit für immer bei Gott zu sein, hat man unwiderruflich verworfen. Und das Zweite ist, dieser Zustand bedeutet für denjenigen, der in der Hölle dann ist, Qual und Leiden. So, an diesem Grundzug sollte man festhalten und sich nicht irgendeiner Fantasie des Grauens hingeben. So, berechtigt und kritisch kann man aber jetzt zurückfragen. Ich möchte euch einfach mal bitten, ein kleines Experiment aufzustehen. Ja? Und jetzt dreht euch mal dahin, wo ihr aus diesem Raum rausgeht nachher. Ja? So zu den Türen. So, und jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr macht euch auf den Weg raus und habt ein festes Vorhaben. Die erste Person, die ihr da draußen treffen werdet, nicht hier aus dem Raum welche, sondern die ersten Personen, die ihr draußen treffen werdet, Auf den geht ihr zu und habt einen Satz euch zurechtgelegt und sagt ihm Folgendes: Wenn du nicht an Gott glaubst, kommst du in die Hölle und dann hast du keine Möglichkeit mehr, aus dieser Entfernung in die Arme Gottes zurückzukehren. Da wirst du dann ewig drunter leiden und das bereuen. Das ist die Hölle. Stellt euch mal vor, ihr geht mit dieser Botschaft raus. Wenn du nicht an Gott glaubst, kommst du in die Hölle und dann hast du keine Möglichkeit mehr, aus dieser Entfernung in die Arme Gottes zurückzukehren. Da wirst du dann ewig drunter leiden und das bereuen. Das ist die Hölle. So, liebe Evangelisten, dann setzt euch mal wieder hin. Was wäre dann die Antwort vielleicht gewesen? Vielleicht so: Ach, wie schlimm. Aber weißt du, damit habe ich kein Problem. Da verzichte ich nämlich jetzt schon drauf und sogar freiwillig. Die Sonne scheint in Jena. Ich mache mir heute einen richtig schönen Tag. Und das geht für mich am besten ohne Gott. Ich kann ihn diesen Tag leben ohne Gott und mein ganzes Leben. Und stell dir vor, das ist sogar lustig und angenehm. Ich kann mein Leben genießen. Ich laufe nicht mit diesen quälenden Schuldkomplexen rum wie du, armer Christ. Ich bin in der Ferne von Gott sehr froh. Ihr Christen, ihr kommt mir eher immer als solche vor, als wärt ihr in Zitrone und Sauerkraut eingelegte Heringe. Also, mach's gut. Die Sonne scheint. Ich sag dir jetzt lieber nicht, was ich alles Tolles vorhabe ohne deinen Gott. Und weg ist er oder sie. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Buskampagne der Atheisten, die es in London gab. There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life. Da gibt es wahrscheinlich keinen Gott. Also hör auf, dich zu sorgen und fang an, dein Leben zu genießen. Wäre das so falsch, was dieser Mensch sagt? Nein. Denn in der Ferne von Gott kann man sehr glücklich und lebensfroh sein. Menschen können Gott verlieren und ihn gar nicht haben, ohne zu merken, dass sie ihn verloren haben. Oder wie mal jemand treffend über die Ostdeutschen gesagt hat, sie haben schon vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Es bedeutet nichts. Und im Grunde ist es ja auch so, es braucht niemanden augenblicklich zu beunruhigen. Denn alles, was Gott im Moment tut, ist, dass er sich durch sein Reden und durch sein Wort bei den Menschen meldet, und nichts anderes will als unseren Glauben und unser Vertrauen. Mehr will er im Moment nicht. Und das können wir ihm ohne Frage verweigern. Das geht. Allerdings legen wir uns damit auch fest. Denn es kommt der Tag, das ist die Überzeugung als Christen, es kommt der Tag, an dem wir das schauen können, was wir geglaubt haben. Oder an dem wir das schauen müssen, was wir nicht geglaubt haben. Und da sind wir wieder bei dieser dogmatischen Erklärung der Hölle. Klar ist, ist doch so, solange ich den nicht kenne, von dem ich getrennt bin, ist das dann auch keine Qual. Wenn ich nicht weiß, was mich heiß machen sollte, macht mich das auch nicht heiß. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ganz anders sieht es dann aber aus, wenn ich ihn gesehen habe und dann ewig damit leben muss, was ich nicht geglaubt habe, obwohl ich es mir in dem Moment dann anders wünschen würde. Die Qual des Lebens zu sehen, oder die Qual ist, das Leben zu sehen und nicht ranzukommen. Das ist die Qual der Hölle. Und ein Autor, den ich dazu las, der brachte Goethes Faust dazu als Beispiel an. Dr. Faust fragt dort Mephisto, wie er es denn geschafft habe, aus der Hölle rauszukommen und jetzt auf der Erde zu sein. Also, wie bist du da rausgekommen aus der Hölle, dass du jetzt hier bist? Und was ist die Antwort? Dies ist die Hölle, ja, und nicht entrann ich ihr. Denkst du, dass ich, der Gott schon selbst gesehen und von des Himmels Freudenkelch genippt, nicht tausendfach der Hölle Qual empfinde, da ich des ew'gen Heils verlustig bin? Mephisto sagt nicht, ich bin aus der Hölle raus. Er sagt, ich bin mittendrin weiter, weil ich die Qual erlebe, weil ich das gesehen habe, was Leben ist, was Himmel ist, was Freude ist und jetzt nicht mehr hinkomme. Also nochmal, die Hölle ist kein Ort, wo man festgeschmiedet ist, man nimmt sie eher mit sich rum. Da weiß ich, dass ich eine Sache ein für alle Mal in meinem Leben verloren habe. Und das kann ich dann nicht verdrängen, das kann ich mir nicht aus den Augen wischen. Ich weiß und ich trauere über verfehlte Entscheidungen nach und ich kann sie nicht revidieren. Darauf geht jeder Mensch zu. Und sowas kennen wir ja auch im Kleinen, dass wir manchmal Entscheidungen getroffen haben, falsche Wege gegangen sind und sagen, ich wünschte es mir so, dass es anders ist. Aber es gibt diese Situation auch in unserem Leben sozusagen in kleiner Münze, wo wir sagen, aber ich kann es nicht ändern. Es ist so, ich muss damit leben. Es kommt der Augenblick, wo ich das nicht mehr kann. Und dann muss ich schauen, was ich nicht geglaubt habe. Das heißt, die Botschaft von der Hölle ist die Botschaft, wir können unser Leben verfehlen. Das Thema unseres Lebens verfehlen. Und die Note ist dann ungenügend. Und so ist das Wort Hölle oder die Hölle wie ein Wächter, das uns diese Konsequenz unseres Lebens immer wieder deutlich macht. Wir können unser Leben verspielen, wir können vergeblich gelebt haben, bei aller Spaß und Freude, die wir heute hier hatten. Und der ganze Glaube, all das Reden von der Liebe Gottes, ich rede so gerne von der Liebe Gottes, von der ausgestreckten Hand von Jesus, das ganze Reden hat aber erschreckend dunkle Ränder, an denen es um die Frage geht, ob man das Leben gewinnt oder verliert. Und das zu verschweigen wäre fahrlässig als Prediger. So zu denken, so zu reden, ist nicht leicht. Und natürlich ist die Frage, wird Gott denn das wirklich zulassen? Wird es nicht für ihn selber auch eine ewige Qual sein, dass es da Menschen dann gibt, die seine ausgebreiteten Arme nicht erreichen kann und nach denen er vergeblich sucht? Und da sind wir nun genau bei dem Bild der Höllenfahrt von Jesus und wir verlassen den Ort der Hölle, ihn zu beschreiben, darum geht es auch nicht im Bekenntnis. Und wir fragen uns einmal, was wir bekennen an dieser Stelle. Und so sind wir jetzt hier beim Bild der Höllenfahrt, das ist eins, das ich gefunden habe, das Jesus darstellt, wie er in der Hölle ist. Das Bekenntnis unterstreicht, dass Jesus zwischen Kreuz und Auferstehung in die Hölle gegangen ist. Und es gibt dafür drei verschiedene Bedeutungserklärungen, die ich gefunden habe, die man alle wunderbar übereinander legen kann. Und dann erhält man sowas wie einen Mehrfarbendruck. Ich glaube, das ist auch dieses Prinzip der Lithografie, ne, die ihr ja von Chagall alle so hier kennt und lieben gelernt habt. Das heißt, so eine Farbe oder eine Deutungserklärung bildet noch nicht die ganze Wirklichkeit ab, zeigt nicht das ganze Bild. Und ich will drei nennen, und sie stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern ergänzen sich. Und dann versteht man, wenn man alle gehört hat, wahrscheinlich auch erst die ganze Fülle und Leuchtkraft. Die erste Deutung ist, der Gekreuzigte ist hinabgestiegen. Der Gekreuzigte. Darauf liegt die Betonung. Für die reformierte Kirche in Deutschland ist der Heidelberger Katechismus maßgebend. Und dort gibt es, gut wie es in den Katechismen ist, immer Frage, Antwort, diese Frage. Dort heißt es, warum ist er zur Hölle hinabgestiegen? Und folgende Antwort wird gegeben: Damit ich in meinen höchsten Anfechtungen versichert bin, dass mein Herr Christus mich durch seine unaussprechliche Angst, Schmerzen und Schrecken, die er auch an seiner Seele am Kreuz und zuvor erlitten hat, von der höllischen Angst und Pein erlöst hat. Warum ist er in die Hölle gegangen? Das ist die Antwort in diesem Katechismus. Es wird hier gesagt, Jesus ist bei allen Höllenerfahrungen, die wir hier machen, dabei. Und es gibt sie ja, diese Hölle auf Erden. Jesus ist dabei. Er hat auch die Verlassenheit von Gott erfahren und er weiß, wie es uns geht, wenn wir uns verlassen von Gott vorkommen. Wir sind in unseren Höllenerfahrungen nicht allein. Er lässt uns selbst am tiefsten Punkt unseres Lebens nicht allein. Jesus hat die äußerste Erniedrigung auf sich genommen, dass er sich bis zur Solidarität mit den Verlorenen herabneigt und auch ihr Bruder geworden ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er erleidet die Verzweiflung, er erleidet das letzte Nichts und hält darin unsere Hand und kennt auch unsere Qualen. Er hat darauf vertraut, dass das wahr ist, was der Beter im 139. Psalm betet. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Spräch ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Und in seiner Höllenfahrt hat Jesus dieses Vertrauen konkret gelebt. Er hat die Gegenwart Gottes auch in den Tod mit hineingenommen. Und sein Rufen, mein Gott, zeigt, dass er Gott in seinem Tod nicht aufgegeben hat. Und so hat er die Nähe und die Güte Gottes mit in die Dunkelheit genommen, in die Verzweiflung mit hineingenommen. Und das konnte nicht ohne Folgen bleiben. Denn dann kann der Tod nicht mehr völlige Finsternis sein, weil einer schon mal das Licht und das Leben mit in den Tod hineingenommen hat. Dann ist der Tod nicht mehr der Abbruch aller Beziehungen und das Ende. Jemand hat es mal schön so gesagt, seitdem Jesus in der Hölle war, schließen die Pforten der Hölle und des Todes nicht mehr richtig, weil schon mal einer mit dem Leben reingegangen ist. Sie haben die Macht der endgültigen Trennung verloren, denn da war schon einer drin mit dem lebendigen Gott in seiner Gegenwart. Und deshalb betet der Psalmist, denn Finsternis ist nicht finster bei dir. Erste Deutung. Zweite Deutung, nicht der Gekreuzigte, sondern der Auferstandene war in der Hölle und hat dort triumphiert. Hat die Schlüssel des Todesreiches an sich genommen, so bekennt es ja auch die Bibel. Und von diesem Verständnis zeugen auch einige künstlerische Darstellungen. Da bezwingt Jesus den Teufel und befreit alle Insassen der Hölle. Und Luther hat das in einem Osterlied, das Lied heißt Christ lag in Todesbanden, so ausgedrückt. Er hat gesungen, die Schrift hat verkündet, dass wie ein Tod den anderen fraß, ein Spott aus dem Tod geworden ist. Jesus ist als Sieger, als Überwinder in die tiefsten und dunkelsten Bezirke eingebrochen. Und jetzt noch einmal Luther, dieses Zitat finde ich so klasse. Er ist hingegangen und hat die Fahne genommen als ein siegender Held und damit die Tore aufgestoßen und unter den Teufeln rumoret, dass hier einer zum Fenster, der andere dort zum Loch hinausgefahren ist. Heute würde man sagen, Jesus hat so richtig in der Hölle aufgeräumt. Für uns heißt das in unserer Überzeugung, das Dunkelste wird klein gehackt, weil Jesus mächtig ist. Kein Tod, keine dämonische Macht kann uns von ihm scheiden, weil Jesus Sieger ist als der Auferstandene. Er hat einen Triumphzug angeführt. So, nun die dritte Deutung. Er hat in der Hölle den vor ihm Gestorbenen das Evangelium verkündet. So die Petrusstellen, die ich gelesen habe. Denn die Frage ist doch die, wenn erst in Jesus Christus Gott geoffenbart wurde und wenn er nur der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und dass man ohne Jesus Christus nicht zu Gott kommen kann, Was wird dann aus all den Menschen, die vor Jesu Auftreten lebten, und was wird aus den vielen, die nie mit der christlichen Botschaft in Berührung kamen? Die alte Missionsantwort war immer, die sind auf ewig verloren. Das hat Hudson Taylor motiviert, die China-Inland-Mission aufzubauen. Mich sorgt aber eine andere Frage fast noch viel mehr, zum Beispiel diese. Was ist mit denen, die mit der Botschaft in Berührung kamen, aber durch die Schuld der Christen selbst ihrer Wahrheit nie begegnet sind? Bleiben die auf ewig ausgeschlossen, diese Gruppen? Und diese Fragen kann der Glaube verneinen, meine ich. Und das ist ebenfalls der Sinn der Formel von der Höllenfahrt im Bekenntnis. Was Jesus für alle Menschen gemacht hat, das gilt auch für die Menschen, die der Botschaft und seiner Wahrheit nie begegnet sind. Für uns verborgen, wird hier geschildert, können diese Menschen die Botschaft von Jesus hören. Und die Sicherheit, dass es am Ende aber für alle gut wird und alles gut wird, ja, dieser Verdacht der Allversöhnung, diese Sicherheit haben wir überhaupt nicht. Verbürgt ist das Heil nur denen, die eine ausdrückliche Gemeinschaft mit Jesus haben, die in diesen Weg der Nachfolge eingetreten sind. Für die ist das Heil verbürgt. Aber auch alle anderen kann das Heil erreichen, wird hier geschildert, auch wenn uns diese Wege selber verborgen sind. Und ich sage es mal so, für uns Menschen, ja, ist es diese Zeit hier, in der wir Gott kennenlernen können, die Zeit zwischen unserer Geburt und unserem Tod. Das ist der Zeitraum, in dem wir den Anruf Gottes hören oder hören können und ihn beantworten müssen. Da passiert alles, worauf es ankommt. Da sind wir wie die fünf Brüder vom reichen Mann. Hier in unserem Leben, jetzt heute, haben wir alles zu gewinnen oder alles zu verlieren. Wir haben keine Verheißung, dass es auch anders geht oder dass es für mich oder für dich noch irgendwann später eine Verlängerung oder ein Elfmeterschießen gibt, wo du nochmal wieder alles retten kannst. So handelt und redet der reiche Mann. Schickt doch noch jemand. Ne? Heute ist die Botschaft des Evangeliums. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht und ergreift das Leben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist für uns Menschen. Aber vielleicht hat Gott noch andere Wege. Wege, über die wir Menschen nicht verfügen. Wege, auf denen wir seinen Ruf noch hören können. Denn was ist mit den vielen, vielen Milliarden die? Und wenn Jesus doch sagt, niemand kommt zum Vater als durch mich, soll er denen dann sagen, ich kenne euch nicht, denen, die ihn wirklich nicht kannten? Jesus sagt es vielleicht so, für euch, die ihr von mir hört, ist der Tod die letzte Grenze, vor der ihr noch zugreifen könnt. Und da will ich auch den allerletzten Seufzer auf eurem Sterbebett noch hören. Aber für mich, für den Herrn, besteht keine Grenze, mein Erbarmen zu zeigen, und selbst Tote finde ich noch. Alle, die falsche Götter angebetet haben, die mich nicht kannten, der Tod begrenzt mich nicht. Hölle. Ich habe versucht, mit euch heute eine helle Folie darunter zu legen. Und sie heißt für mich, wie entlegen auch noch Gebiete sind und wie beklemmend etwas ist. In allem stoßen wir immer wieder auch auf die Herrlichkeit von Jesus, die uns empfängt und die uns Geborgenheit schenken will. Wie es der Psalmist sagt, führe ich gen Himmel und bettete mich ich mich in der Hölle, so bist du da. Und das ist Trost für uns. Darin segne uns Gott. Amen.